Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Hört Gottes heiliges Wort aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser, Kapitel 1, den Vers 23. Bleibt im Glauben gegründet und fest und weicht nicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Lasst uns beten. Herr, wir bitten dich, segne dein Wort an unseren Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ein Kind hat zu Ostern, zum Geburtstag oder bei einer anderen Gelegenheit etwas Schönes geschenkt bekommen. Ein tolles Spielzeug, ein Ball vielleicht oder ein neues Fahrrad. Was muss ich an dieser Stelle einem solchen Kind ganz bestimmt nicht sagen? Genau, halt dein Spielzeug gut fest. Verlier es bloß nicht. Das Kind wird das Spielzeug, die neue Puppe, das schöne Auto ganz bestimmt nicht aus den Augen lassen. Ja, am liebsten würde es das Geschenk überall mit hinnehmen. So sehr liegt es ihm am Herzen. Die Bibel vergleicht uns auch mit reich beschenkten Kindern. Jetzt in der Osterzeit haben wir Zeit und Gelegenheit, darüber nachzudenken, wie reich wir alle von Gott beschenkt wurden. Gott schenkt uns die Vergebung unserer Schuld durch den Tod seines Sohnes. Er wäscht uns rein, nicht nur von der eigenen Schuld, sondern auch von der Schuld und Schande der Sünden, die andere an uns begehen. Ja, Gott schenkt uns neues geistliches Leben. Er ermöglicht das neue Leben hier und ewiges Leben in der neuen Schöpfung. Der Apostel Paulus richtet nun die Worte unseres Textes zunächst an die Christen in der Stadt Kolosse, dann aber auch an uns. Dort sind damals falsche Lehrer aufgetreten. Es waren Männer, die ihren Glauben durchaus ernst genommen haben. Denn kaum jemand setzt sich händereibend hin und beschließt, heute erfinde ich mal eine falsche Lehre und sehe, wie viele Christen ich in die Irre führen kann. Nein, diese Männer hatten eine ernste Befürchtung. Sie sagten, wenn Gott uns alles schenkt, wenn nichts mehr übrig bleibt, was ich noch tun muss, dann ist das alles viel zu einfach. Geschenkte Gnade, geschenkte Erlösung, dann nehme ich das Ganze doch auf die leichte Schulter. Es muss etwas geben, was wir selbst tun, damit wir merken, wie wertvoll unsere Erlösung ist. Und so verwandten sie alttestamentliche Gebote und heidnische Gedanken mit dem Evangelium. Sie übernahmen bestimmte Feiertage und Speisevorschriften aus dem Alten Testament. Auch die Beschneidung sollten die Christen weiter beibehalten. Die Engel wurden angebetet und bestimmter Aberglaube aus der heidnischen Umwelt wurde ebenfalls mit eingeführt. Und für das alles haben sie sich auf besondere Offenbarungen berufen. Sie haben gesagt, Gott hat im Traum zu uns gesprochen, Gott hat uns durch einen Engel gesagt, dass wir so und so lehren und leben sollen. Und Paulus lässt sich nun in seinem Brief an die Christen und Kolosse gar nicht auf einen langen Austausch über die neuen Lehren ein. Er stellt vielmehr den Reichtum des Evangeliums den Christen damals und uns heute vor Augen, um uns zu zeigen, es ist nicht nötig, dass wir uns etwas erarbeiten. Es ist alles vollendet durch die Erlösung des Herrn Christus am Karfreitag und zu Ostern. Er zeigt, wir sind Kinder, Kinder, die ihr Vater reich beschenkt hat. Der alte Mensch in uns vergisst schneller als jedes Kind, wie großartig und unerhört reich das Geschenk unseres himmlischen Vaters ist. Und während ich ein Kind zumindest am Anfang nicht dazu auffordern muss, sein Geschenk festzuhalten, ist es für uns immer wieder wichtig, dass wir daran erinnert werden. Und so fordert der Apostel Paulus uns auf, haltet, was ihr habt. Und er zeigt uns dazu zwei Dinge. Er zeigt uns den Glauben, der uns selig macht, und er zeigt uns die Hoffnung, die uns tröstet. Paulus redet vom seligmachenden Glauben. Er sagt, dieser Glaube ist fest gegründet, er ist nicht abweichend von der Hoffnung des Evangeliums. Es geht um den Glauben, den wir glauben. Er hat ihn in den Versen vor unserem Text mit wunderbaren Worten beschrieben. Er zeigt, darauf ruht euer Glaube und eure Seligkeit. Und bis heute werden wir daran erinnert, unser Katechismus trägt nicht umsonst den Titel, was wir glauben. Unser Glaube ruht auf einer Aussage, nämlich allein um Christi willen. Als sündige Menschen stehen wir wegen unserer Sünde unter dem Zorn Gottes. Auch wir waren wie die Kolosser einmal fremd und feindlich gesinnt in bösen Werken. Und obwohl wir so waren, hat Gott sich nicht davon abbringen lassen, uns mit sich durch seinen Sohn zu versöhnen. Im zweiten Brief an die Korinther schreibt der Apostel Paulus die herrlichen Worte: Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Das ist das große Wunder der göttlichen Liebe, die wir erfahren haben. Das Besondere ist, Gott hat nicht gewartet, bis wir den ersten Schritt gemacht haben. Denn diesen Schritt hätten wir weder tun können noch tun wollen. Gott hat auch nicht 95% der Erlösung für uns vollendet und gesagt, so, die restlichen 5%, die musst du jetzt selbst erledigen. Es ist vollbracht, hat Jesus am Karfreitag am Kreuz ausgerufen, denn er hat unsere Schuld bezahlt. Er hat die Strafe an unserer Stelle erlitten. Gott sei Dank brauchen wir nichts mehr für unsere Erlösung zu tun. Als Jesus das sagte, da waren alle Menschen mit dem himmlischen Vater versöhnt. Und als der Herr Jesus dann zu Ostern auferstanden ist, da hat er diese Vergebung und das dazugehörige ewige Leben zu uns gebracht. Auch der Vater bestätigt zu Ostern, das Opfer meines Sohnes an deiner Stelle ist gültig, ich habe es angenommen. Das heißt aber, kein einziger Mensch ist nun noch von der Gnade Gottes ausgeschlossen. Diese Gnade steht für alle Menschen bereit, für jeden Einzelnen. Die Sünde aller Menschen zu allen Zeiten und an allen Orten, die sind vergeben. Und bei dieser Tat Gottes, bei diesem großartigen Versöhnungswerk, wo Gott die Welt mit sich selbst versöhnt hat, da spielte unser Glaube überhaupt keine Rolle. Der Glaube ist nicht eine Zutat, die noch zum Blut Christi, zu seinem Leiden und Sterben und Auferstehen dazukommen muss, um dann das Ganze vollkommen zu machen. Und doch ermuntert Paulus uns hier zum Glauben. Welche Bedeutung der Glaube hier hat, das macht man oder erklärt sich am besten an einem Beispiel. Die Sünde vor Gott, die wird auch in der Bibel immer wieder einmal mit einem riesigen Berg von Schulden verglichen. Denken wir an das bekannte Gleichnis vom Schalksknecht. Da ist einer, der schuldet seinem Herrn eine Summe von 10.000 Talenten, das ist nach unserem Geld grob umgerechnet ungefähr 5 Milliarden Euro. Eine unbezahlbare Summe. Die Vergebung, die der Herr Jesus für uns erworben hat, die entspricht einem Scheck über diese Schuldensumme. Und dieser Scheck, der ist gedeckt und auf den Namen jedes einzelnen Menschen ausgefüllt und liegt nun bereit. Aber, wie im echten Leben, hilft mir ein Scheck natürlich nur dann etwas, wenn ich ihn annehme. Wenn er irgendwo in der Schublade liegt oder wenn ich ihn von dem, der mich beschenken will, nicht entgegennehme, dann nützt mir das ganze Geld, was der andere mir schenken will, gar nichts. Und so nimmt Gott unsere Hand durch den Heiligen Geist und öffnet sie. Er drückt uns den Scheck in die Hand und erschließt unsere Finger, damit wir den Scheck nicht verlieren. Wir tun gar nichts dazu. Der Glaube ist die empfangende Hand, er ist das Instrument, das Mittel, wodurch wir Gottes Gnade empfangen. Er ist nicht unser Werk. Es ist auch keine Leistung, die wir uns anheften könnten. Paulus schreibt, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag des Herrn. Dass wir glauben, dass wir heute hier sitzen, als Christen, als Kinder Gottes, das ist nicht unser Werk, sondern wir haben es dem Heiligen Geist zu verdanken. Und so ist auch die Aufforderung, die Ermunterung des Apostels Paulus an dieser Stelle zu verstehen. Wir können dieses Werk nämlich behindern oder sogar verhindern. Paulus fordert den neuen Menschen in uns, den Gott durch die Taufe in jeden von uns geschaffen hat, auf: Wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Deshalb sollen wir fest bei dem bleiben, was wir gelernt haben und was uns unterwiesen hat zur Seligkeit. Wir wissen, dass wir mit der Vergebung der Sünde, die wir geschenkt erhalten haben, ein festes und sicheres Fundament besitzen, auf dem unser Glaube ruht. Christen sind durch ihre Taufe auf diesem Fundament erbaut worden. So seid ihr nun, schreibt der Apostel Paulus, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Wir stehen auf einem festen und sicheren Felsen, unerschütterlich. Und nun wird auch verständlich, warum Paulus den Glauben so sehr betont. Denn man kann durchaus sagen, es liegt tatsächlich alles am Glauben. Glauben wir an das Heil? Glaube ich, dass Jesus Christus für mich in die Welt gekommen ist, für mich gelebt hat, für mich gestorben und auferstanden ist, dann habe ich dieses Heil. Glaube ich es nicht, so habe ich es nicht. Das ist uns alles bekannt. Es ist keine große Neuigkeit, die wir jetzt gerade gehört haben, aber wir haben trotzdem immer wieder unsere liebe Not mit dem Glauben. Manchmal verachten wir ihn. Wir vergessen, was Jesus für uns getan hat und was er für uns erduldet hat. Oder das, was er getan hat, kommt uns gar nicht mehr so groß und einzigartig und wichtig vor. Oder, was noch viel gefährlicher und verlockender ist, ist die Tatsache, dass wir wenigstens ein klein wenig auf uns selbst und auf das, was wir tun, schauen wollen. So schlimm steht's schon nicht mit mir. Oder ich glaube doch ganz besonders fest. Paulus warnt, bleibe im Glauben fest und gegründet. Manchmal zweifeln wir auch am Glauben, dass wir sagen, mich kann Jesus mit all seinen Worten gar nicht gemeint haben. Meine Sünden sind doch viel zu groß, als dass Gott sie mir vergeben könnte. Oder es gibt da ein oder zwei Sünden, mit denen ich schon mein ganzes Leben lang zu kämpfen habe, von denen ich einfach nicht loskomme. Ob Gott nicht irgendwann die Nase voll davon hat, mir immer wieder dieselbe Sünde vergeben zu müssen? Lassen wir uns von Jesus trösten und auch den letzten Zweifel ausräumen, wenn er sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und daraus folgt dann auch das, womit Paulus den Glauben noch beschreibt. Er ermuntert uns, nicht von der Hoffnung des Evangeliums zu weichen. Wir kennen die herrliche Tatsache. Es gibt nichts, was wir tun müssten oder tun bräuchten. Paulus ermuntert und ermutigt uns, zum einen dazu, den Glauben zu halten, der uns selig macht, und zum anderen sollen wir festhalten an der Hoffnung, die uns tröstet. In den Versen unmittelbar vor unserem zeigt der Apostel, was er mit dieser Hoffnung genauer meint. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart, in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Das ist die große Hoffnung, die feste Zuversicht, die sich mit unserem Glauben verbindet. Am jüngsten Tag, da werden wir wie alle anderen Menschen auch vor dem Gericht Gottes erscheinen müssen. Aber wir dürfen schon jetzt wissen, wie die Sache ausgeht. Wir werden als Unschuldige vor diesem Gericht bestehen. Der Richter, der ist niemand anders als unser Herr und Heiland, unser Bruder Jesus Christus. Und er wird uns dort vor allen für heilig und untadelig und makellos ansehen und erklären. Nicht, weil wir plötzlich zu Superchristen geworden wären, sondern weil wir durch den Glauben Christus haben und durch den Herrn Christus die Vergebung. Deswegen dürfen wir ein Anrecht auf den Himmel und das ewige Leben haben. Um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel, von ihr habt ihr schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium. Das ist die Hoffnung, die uns das Evangelium predigt. Wir haben sie gehört, denn sie wird uns jeden Sonntag im Gottesdienst, in den Lesungen, in den Liedern und in der Predigt verkündigt. Aber auch in der Woche, in Bibelstunden, in der persönlichen Bibellese oder in der Andacht werden wir Tag für Tag auf diese Hoffnung hingewiesen und in dieser Hoffnung gestärkt. In der Taufe sind wir reingewaschen worden, sodass wir glauben können, und zugleich hat Gott uns diese wunderbare Hoffnung geschenkt. Diese Hoffnung tröstet uns, weil wir nun in jedem Zweifel, in jeder Anfechtung, in jeder Not und im größten Elend uns sagen können, ich bin erlöst. Wie immer es auch aussieht in mir, in meinem Leben, in meinen Lebensumständen, eines weiß ich ganz gewiss, Gott liebt mich. Was mir widerfährt, letztlich kann mir nichts dauerhaft Schaden zufügen, denn ich bin frei, frei von all meiner Sünde. Wir sind sozusagen auf der Durchreise. Unsere dauerhafte, ewige Wohnung bei Gott, die steht schon für uns bereit. Das ist es, was Paulus als die Hoffnung des Evangeliums bezeichnet. Und die frohe Nachricht, die frohe Botschaft, das Evangelium aus dem Wort Gottes übergibt uns diese Hoffnung und macht uns immer wieder gewiss und fest darin. Tröstlich ist, dass es sich um eine Botschaft handelt, die in der ganzen Welt gepredigt wird. Heute gibt es viele, die das Evangelium verachten und herabwürdigen, wie damals die falschen Lehrer in Kolosse. Sie denken, in unserer Zeit, in unserem Zeitalter, da gibt es doch dringendere und drängendere Probleme. Das muss nicht mehr die Hauptbotschaft der Kirche sein. Und das klingt manchmal verlockend. Und besonders für unseren alten Menschen, wenn andere drängen und sagen, ach komm, nun gebt doch endlich mal diesen alten Zöpfe, schneidet die doch endlich einmal ab, werdet doch mal moderner, kommt doch bitte ins 21. Jahrhundert, in dem wir jetzt leben. Aber wenn wir wirklich die einzigartige Größe unseres Heilandes würdigen und wenn wir verstehen, dass wir nur durch dieses Evangelium zu diesem Heiland gehören und nur durch dieses Evangelium an seinem Segen Anteil haben, dann werden wir ganz schnell alle Gedanken fallen lassen, dieses Evangelium zu verwerfen oder gegen etwas scheinbar Besseres oder Moderneres einzutauschen. Oft geschieht es, dass wir diese Hoffnung, dass wir unser Ziel etwas aus den Augen verlieren. Bei manchen ist es die Verzweiflung, die einen treibt. Ich kann doch gar nicht selig werden, seufzen wir. Oder da sagt einer, ach, wer weiß, für mich gibt es doch sowieso keine Hoffnung. Dann zweifle ich an dem, was Jesus schenken will. Ja, mancher ist wirklich nicht mehr weit vom Verzweifeln. Aber gerade dann, gerade für die unter uns, die täglich mit solchen Zweifeln zu kämpfen haben, die einen schwachen Glauben haben, hat unser treuer Heiland etwas geschenkt. Er hat uns seine Sakramente gegeben, um uns in dieser Hoffnung besonders zu stärken. Wir wollen heute gemeinsam das heilige Abendmahl feiern. Denn hier spricht und handelt unser lieber Heiland ganz persönlich an jedem Einzelnen von uns. Das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Nehmt hin und trinkt. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Im Abendmahl bekommst du deine Sünden vergeben. Hast du die Vergebung deiner Sünden, dann hast du auch das ewige Leben und die Seligkeit. Beides ist untrennbar miteinander verbunden. Durch das heilige Abendmahl schenkt dir dein Heiland, bestätigt dir dein Heiland aufs Neue deine Vergebung. Man könnte sagen, er drückt eine Art Stempel oder Siegel auf den Scheck deiner Vergebung. Durch sein Mahl will er dich ganz persönlich gewiss machen, damit wir der Aufforderung des Apostels Paulus nachkommen können. Bleibt im Glauben gegründet und fest und weicht nicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt und das gepredigt ist allen Geschöpfen unter dem Himmel. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus. Amen.